Ich möchte heute auch für mich überraschend, und darum muss ich auf einen Schatz einfach zurückgreifen, den wir in der Bibel finden, aus dem Matthäus Kapitel 7 beginnen und dort einen allzu bekannten Versabschnitt vorlesen. 7, Verse 13 und 14. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind es, die auf ihn hineingehen. Und eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Ihr braucht keine Angst zu haben, ich rede nicht über die beiden Wege. Das ist eine Standardpredigt, die habt ihr wahrscheinlich schon 10-mal gehört im Laufe eures Lebens. Sondern ich möchte auf einen Paralleltext eingehen im Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 13, wo Jesus diesen Gedanken noch einmal aufgreift und Lukas berichtet uns darüber, und dort im Vers 24, und dort klingt es etwas anders oder ergänzend. Ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte eingeht, soweit konform. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen, und werden es nicht können. Und darüber möchte ich sprechen. Was ist es, was ist das für ein Phänomen, dass Menschen, die die schmale Pforte kennen, den schmalen Weg wissen, die wissen, wo es lang geht, die wissen, was sein soll, letztlich doch endgültig oder zeitweise daran scheitern. Das ist das Thema für heute. Und ich möchte eigentlich darüber reden, anhand von Beispielen, wie so etwas abläuft, welche Mechanismen da um sich greifen, in der Hoffnung oder in der Angst, dass wir uns da auch drinnen sehen. Ich möchte natürlich über Menschen aus der Bibel sprechen und beginne gleich einmal sehr früh bei Kain und Abel. Die beiden, also 1. Mose Kapitel 4, es geht um das Opfer. Und die beiden standen vor der Frage, und so möchte ich das jetzt einmal gesehen haben, damit ihr wisst, wo ich hinaus möchte. Die beiden standen vor der Frage, opfern ja oder nein. Und beide haben sich entschlossen, opfern ja. Opfern ja. 1. Mose Kapitel 4, Verse 2 bis 5. Abel wurde ein Schäfer, Kain wurde ein Ackermann, und es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herden von ihrem Fett. Und dann passiert es. Das eine Opfer wird angenommen, das andere abgelehnt. Und vielleicht erinnern sich manche noch an, wenn sie es gesehen haben, an den Katechismus, den römischen Katechismus, den alten, wo dann diese beiden Bilder, diese sehr dramatischen Bilder waren. Auf der einen Seite das Opfer, das klar brennt, und auf der anderen Seite der Rauchschwaden, und der Kain ist auf der Weg vor der Flucht, wahrscheinlich weil er sich auch mal in der Nase gebissen hat, auch war er ganz enttäuscht von Gott. Warum hat Gott dieses Opfer nicht angenommen? Ich meine, es war offensichtlich im guten Willen geschehen. Es war offensichtlich das, was der Kain hatte, und das, was der Abel hatte. Und der Abel hätte auch sagen können, wenn er wirklich so schlecht war. Ich meine, da hat er den Bruder noch nicht umgebracht gehabt. Da waren sie noch auf gleichem Niveau. Aber hätte er ohne weiteres sagen können, nein, ich opfer nicht. Ich habe kein Schaf. Ich opfere einfach nicht. Oder ich will nicht. Oder ich brauche es auch nicht. Nein, er wollte opfern und er hat geopfert. Und dann steht, der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah nicht gnädig an. Es ging also nicht um das Opfer allein, sondern es ging um die Personen, die dahinter standen. Der Abel und sein Opfer und der Kain und sein Opfer. Und worauf ich hinaus möchte, ist, dass der Kain sozusagen einen dritten Weg wählte. Nicht den Nicht-Opfern und der Abel den Opfern, sondern er sagte sich, es kommt eigentlich nur aufs Prinzip an. Ich werde im Prinzip ja, ja, im Detail nein. Das ist meine Sache. Das entscheide ich, was richtig ist und was Gott so gefallen hat und überhaupt. Was daraus geworden ist, wissen wir. Jetzt ist es natürlich so, dass wir uns nicht unbedingt gern am Kain ein Beispiel nehmen. Oder? Kain ist kein gutes Beispiel, dass man sagt, also lernt an Kain, nicht gut. Nehmen wir einen anderen offensichtlichen Gottesmann. Gehen wir zu Tara oder Terach, wie er auch in manchen Übersetzungen heißt. Beziehungsweise wir haben es eigentlich schon dann auch mit der Geschichte Abrahams zu tun und damit sind wir ja in einem echten Glaubensgebäude gelandet. 1. Mose 11, Vers 31 steht, da nahm Tara seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abraham, und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen. Aus der Parallele in Apostelgeschichte 7, wir haben nicht die Zeit dazu, das zu lesen, Apostelgeschichte 7, 2 bis 4, geht hervor, dass eigentlich der Abraham gerufen wurde, dass der Abraham den Ruf Gottes erhielt, auszuziehen aus Ur el Chaldea und der offensichtlich, wie es damals üblich war und vielleicht auch heute gar nicht so schlecht wäre, seinen Vater fragte, was machen wir jetzt? Und Tara sagte, okay, wir ziehen. Dann hat die Familie zusammengepackt und Ur in Chaldea war damals eine Großstadt, auch damals schon in der Größe des etwa heutigen Linz, also 200.000 Einwohner mit Hochhäusern und so weiter, also für damalige Verhältnisse bis zu 5 Stock hoch. Und das war ihre Welt gewesen, das war das Zentrum des Wohlstandes und da sind sie ausgezogen. Weil Abraham den Ruf Gottes gehört hat und Tara hat gesagt, ja, diesem Ruf wollen wir folgen. Und wohin sind sie gezogen? Um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Liegt jetzt Haran im Land Kanaan? Nein, da sind noch einige 100 Kilometer bis Kanaan. Haran liegt noch in Mesopotamien, in der Gegend von Euphrat und Tigris und bei weitem nicht in Kanaan. Aber sie sind ausgezogen, sie haben den Befehl, den Wunsch, den Auftrag Gottes gehört, haben gesagt, ja, das müssen wir machen. Und dann sind sie gezogen, haben dann in Haran Verwandte getroffen und der Tara hat entschieden, es reicht. Es reicht. Ur liegt hinter uns, etwa 800 Kilometer. Die Richtung stimmt auch nach Kanaan, aber Haran, es reicht. Ich möchte es einfach übersetzen für das Thema heute. Dritter Weg. Tara war bereit und Abraham hat sich dem unterworfen, einfach ein Stück des Weges mit Gott zu gehen. Die richtige Richtung, nur halt nicht bis ans Ziel. Ich erinnere mich auch an unseren alten Bundeskanzler Dr. Kreisky, der da in den frühen 70er Jahren seinen fundamentalen Erfolg in Österreich eingefahren hat mit einer Parole. Er war ja der klassische Sozialdemokrat und als Sozialdemokrat hatte er mit der Kirche nichts am Hut und Österreich war damals noch weit mehr als heute katholisch, nämlich auch gedacht katholisch, nicht nur auf dem Papier, die waren einfach, das war schwarz. Und so ist Kreisky auf die Idee verfallen und hat gesagt, Angebot an die Kirche, Angebot an die Gläubigen, lasst uns doch ein Stück Wegs gemeinsam gehen. Es gibt soziale Dinge, die interessieren uns genauso. Es gibt ein paar Dinge, die wir einfach gemeinsam gehen können. Und das ist dann auch passiert. Und so haben ein Gutteil auch der frommen Katholiken einen Sozialdemokraten gewählt. Damals undenkbar. Völlig undenkbar. Das waren zwei Lager, zwei Weltanschauungen. Und Kreisky hat einen fulminanten Sieg eingefahren. Absolute Mehrheit. ein Stück des Weges gemeinsam gehen. Es gibt viele Menschen, vielleicht sogar Gemeindeglieder, die haben eine religiöse Ader. Denen gefällt das. Die denken gerne in Richtung Gott und Religion und so weiter. Und so gehen sie ein Stückchen des Weges mit Gott schon in die richtige Richtung. Aber bei weitem nicht ans Ziel. Dann geht hervor aus Kapitel 12, Vers 1, der Herr den Aufruf an Abraham erneuert und der geht dann auch aus Haran aus wirklich nach Kanaan, nicht wissend, wohin er kommt. Er kannte Kanaan nicht und ist ihm ausgezogen. Mit ihm sein Neffe Lot. Und dann kommt es, wir kennen die Geschichte ja sehr gut und ich nehme bewusst so bekannte Geschichten, dass sich da die Hirten Lots und Abrahams streiten um die besseren Weidegründe und der Abraham in seiner Abgeklärtheit, er wird etwa mein Alter gehabt haben, sagt also, wir wollen doch nicht streiten. Gehst du zur Linken, gehe ich zur Rechten, gehst du zur Rechten, gehe ich zur Linken. Und er macht Lot dieses Angebot und Lot macht nichts Falsches, er nimmt das Angebot an. Entweder hat es der Abraham ernst gemeint oder nicht ernst gemeint. Wenn er es nicht ernst gemeint hat, war es eine fiese Partie. Wenn er es ernst gemeint hat, hat der Lot recht gehabt. Und er hat geschaut und sieht da das Land um Sodom und Gomorra, das ist grün. Das nicht so grün. Ich nehme das Grüne. Allerdings musste er in Kauf nehmen Sodom und Gomorra. Und das waren zwei verdorbene Städte. Aber das war es ihm wert. Vielleicht wusste er es auch nicht. Und so haben sich deren Wege eben getrennt. Der Lot in die Richtung Sodom und Gomorra, zu den schönen Weiden. Und der Abraham ist weitergezogen, einfach in Kanaan herum. Er hatte noch keine Heimat und Gott hat ihm auch nur zugesagt, du wirst einmal eine Heimat haben. Jetzt kommt der Lot nach Sodom und Gomorra. Wir finden den Lot dann später, erstes Buch Mose, Kapitel 18 und 19, also 19 eigentlich. Die zwei Engel kamen nach Sodom und Gomorra, Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Und unter dem Tor sitzen heißt, er war in den Rat aufgenommen worden. Das war nicht so eine Abendbeschäftigung, dass er sich heute ein bisschen vor die Stadtmauer gesetzt hat und hinausgeschaut hat auf den Abend, Sonnenuntergang und sich gefreut hat über seine Herden. Nein, im Tor sitzen, wir finden das an anderen Stellen der Bibel, hat geheißen, er gehört zum Stadtrat. Der Lot war also Stadtrat von Sodom geworden. Der gläubige Lot, Stadtrat der verdorbenen Stadt Sodom. Wir wissen ja, wie verdorben die waren. Wir kennen die Geschichte jetzt im Nachhinein. Wie ist es ihm da ergangen dabei? Brauchen wir nicht rätseln, können wir in der Bibel nachlesen. 2. Petrus Kapitel 2. Moment, ich muss die Verse suchen. Ich lese von Vers 6 weg. Und er, das ist eine Schilderung alter Geschichten. Und er, Herr, hat die Städte Sodom und Gomorra zu Schutt und Asche gemacht und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen würden, und hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten in ihrem ausschweifenden Leben.
Denn der Gerechte, der unter ihnen wohne, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch diese bösen Werke. Der arme Lot. Jetzt frage ich mich nur, warum ist er nicht wieder ausgezogen, wenn er so gelitten hat? Das Land war groß genug. Da wählt er irrtümlich wahrscheinlich die falsche Richtung, das falsche Land, die falsche Heimat, kommt zu Ehren, leidet darunter, aber doch nicht so sehr, dass es reicht, auszuziehen. Was werden die Gründe gewesen sein, dass er geblieben ist? Das steht jetzt nicht in der Bibel, also ich muss euch das schon sagen, also auch einiges, das ich euch heute erzählen werde oder schildern werde, steht so nicht in der Bibel. Ich möchte das nur zeitgemäß auslegen. Ich erinnere mich an meine Jugend, 17, 18 Jahre in Linz. Damals war das Thema Tanzschule und Tanzen ein Jugendthema. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob es heute eins ist, aber damals war es ein No-Go. Tanzen für Adventjugend kam überhaupt nicht in Frage. Was aber nicht geheißen hat, dass nicht manche tanzen gegangen sind. Und zwar gab es da in Linz ein heute würde ich sagen, solides Tanzlokal. Es war ein echtes Tanzlokal, das sogenannte Rosenstüberl. Und da sind halt auch einige meiner Jugendkollegen hingegangen, um zu tanzen. Das hat mit unseren heutigen Discos und ähnlichen Etablissements überhaupt nichts zu tun. Also das war wirklich, also nicht durch die gute alte Zeit, das war einfach ein Tanzlokal. Sie sind natürlich zur Rede gestellt worden, als das herausgekommen ist. Und haben jetzt eine Antwort darauf gefunden, warum sie dorthin gehen. Das waren ja gläubige Leute, oder? Waren ja Jugendliche. Und sie haben gesagt, der eigentliche Grund, weshalb wir hingehen, ist Mission. Das sind so viele Ungläubige dort, was wir da für Aufgaben haben. Und ich vermute sehr stark, dass der Lot ein ähnliches Motiv hatte, als er in Sodom blieb. Mission. So viele Ungläubige. Was für Chancen. Ich vermute das deswegen, und ich werde mir recht geben, weil er offensichtlich den Abraham hier und da getroffen hat und dem Abraham auch solche Geschichten erzählt hat. Steht jetzt nicht so in der Bibel. Aber als Gott dem Abraham ankündigt, ich werde Sodom vernichten, ist der Abraham der Meinung, da gibt es eine ganze Gemeinde dort, 50. 50 sind ja dort, die gläubig sind, war der Abraham der Meinung. Wie kommt er dazu? Wo Sodom so verdorben war? Wahrscheinlich, weil er vom Lot informiert war, inspiriert war, große Aufgaben warten auf uns. Und als Gott sagt, na 50 nicht, reduziert er nur wenig auf 45, dann auf 40. Dann wird er ein bisschen kecker. Auf 30. Auf 10. Und Gott sagt immer, ja, wenn so viel dort sind, werde ich Sodom verschonen. Und der Abraham ist bass erstaunt, dass es nicht einmal 10 waren. Mission in Sodom. Das heißt, wir sind immer noch beim Thema, dieser dritte Weg, wie ich ihn nennen möchte. Sodom ja oder nein? Man kann irrtümlich wohin kommen, keine Frage. Passiert viel im Leben, auch Gläubigen. Aber dann muss man eben die Konsequenzen sehen. Und für Lot waren die Konsequenzen nicht die, dass er wieder auszog, sondern er litt darunter, was ihm hoch anzurechnen ist. Aber irgendwie scheint ihm das Leiden auch gefallen zu haben. Ich war im Frühjahr, Frühsommer, zu einer Knieoperation, habe ein neues Knie bekommen im Krankenhaus und treffe da, ich war am zweiten Tag nach der Operation, mir ist es ungemein gut gegangen, ich bin schon auf und ab gegangen da im Krankenhaus, stiege sogar schon hinauf und hinunter, also, und da begegne ich einer Dame, die auch selbes hatte, ich habe es sofort gemerkt, auch zwei Krücken und sie war die Abteilung für die Knieoperationen und die kann kaum gehen und ich sage, aha, haben Sie auch gestern die Operation gehabt? Hat sie gesagt, na, vor 12 Tagen. Und sie sagt, wann waren Sie? Sie sagt zu mir, Sie habe ich so lange nicht gesehen, wo waren Sie, weil Sie schon so gut gehen, Sie müssen ja schon so aus Ihrem Gedanken 3 Wochen da sein. Ich sage, nein, vor 2 Tagen habe ich die Operation gehabt. Und die konnte kaum gehen und mir ist es extrem gut gegangen, wundert mich auch nicht, weil ich mit einer ganz anderen Einstellung dorthin gegangen bin, vor allem, weil ich ja vorher gebetet habe. Und ich spreche dann mit einer Psychotherapeutin über diese Dame, sage ich, da ist eine Frau, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber da drüben liegt sie, der geht so schlecht, was ist denn da passiert? Ist das schief gelaufen? Sagt sie, nein, überhaupt nicht. Die will nicht gesund werden. Die leidet und die freut sich am Leiden. Die möchte bedauert werden, die möchte auch gar nicht heim. Ihr versteht das Beispiel. So muss es dem Lot in seiner Argumentation gegangen sein. Nicht den schmalen Weg, nicht den breiten Weg. Nein. Dritter Weg. Gangbar für einen gläubigen Menschen. Gehen wir wieder zurück. 1. Mose Kapitel 19. Aber Gott hat einen Plan mit dem Lot und seiner Familie. Wir kennen das, wir können jetzt die Details da nicht so besprechen. Da kommen die zwei Engel und da kommt es zu dieser Homosexualitätsszene und so weiter. Also nun Kapitel 19, Vers 15, als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sprach, mach dich auf, nimm deine Frau, deine Töchter, die hier sind, dass du nicht umkommst in der Missetat dieser Stadt. Er aber zögerte. Da ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte und führte ihn hinaus und ließen ihn das draußen vor der Stadt wieder los. Also Gott möchte retten mit allen Mitteln und zwar buchstäblich, also nicht nur so mit vagen Bibelsprüchen, sondern wirklich bei der Hand nehmen und wirklich Engel in Menschengestalt. Der Lot zögert und lässt sich da hinausschleppen. Und als sie ihn hinausgebracht hatten, sprach der eine, rette dein Leben, sieh nicht hinter dich, bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend. Auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst. Nächster Vers. Aber Lot sprach zu ihnen, nein, Herr. Steht hier, habe ich nicht ich erfunden, steht hier. Nein, Herr. Begründung. Siehe. Dein Knecht hat Gnade gefunden vor deinen Augen. Du hast deine Barmherzigkeit groß gemacht, die du in mir getan hast, als du mich am Leben hieltst. Ich kann mich nicht auf das Gebirge retten. Es könnte mich sonst das Unheil ereilen, dass ich stürbe. Erkennen wir den Wahnsinn dieser Argumentation? Da wird er aus Sodom herausgezerrt und die Engel sagen, hinauf auf den Berg, mit gutem Grund, weil jetzt Feuer vom Himmel fallen soll. Und der Lot bedankt sich und sagt, großer Gott, ich übersetze es wieder auf modern, ich danke dir für deine wunderbaren Werke, die du an mir tust. Ich bin es nicht wert, gerettet zu werden. Es ist unfassbar, deine Güte und Barmherzigkeit. Aber wenn du mich schon retten willst, dann bitte einfach und nicht kompliziert. Nicht kompliziert, nicht auf den Berg hinauf. Nicht auf den Berg hinauf. Gerade gerettet vor dem Tod hat er Angst vor dem Herzinfarkt und vor der Insuffizienz oder irgendwas. Lächerlich. Absurd, oder? Und jetzt frage ich mich, kann das auch in unserem Leben passieren. Dass wir wohl von der Rettung sprechen, dass wir vom Reich Gottes sprechen, dass wir von der Wiederkunft sprechen, von adventistischem Glaubensgut. Und meinen es gar nicht so ernst. Und meinen in Wirklichkeit, das alles ist richtig, Gott sei Dank, ich habe es erkannt, aber halten möchte ich es nur, wenn es leicht geht. Keine Anstrengung, keine zusätzlichen Anstrengungen. Das vertrage ich nicht, mein Herz. Dritter Weg. Abraham. Eigentlich hat er ursprünglich Abraham geheißen. Und Abraham heißt ja, nein, ich beginne anders. Abraham aus Hungersgründen zieht nach Ägypten. Und wir kennen die Geschichte, er hat Angst um seine, nein, nicht um seine Frau, hat er überhaupt keine Angst, um sich hat er Angst, aber seine Frau ist so schön und darum fürchtet er, dass ihm der Pharao die Frau abspenstig machen möchte und nachdem er das nicht einfach kann, fürchtet er um sein Leben. Und überredet seine Frau und sagt, ich hab dich so lieb und ich mag dich so und darum solltest du so und so handeln. Und ich werde sagen, du bist meine Schwester. Okay, jetzt stellen wir uns das Folgendes vor. Darauf möchte ich gar nicht hinaus, das waren persönliche Verfehlungen des Abraham, die wir nicht zu kommentieren haben, denn uns passiert vergleichsweise auch sowas. Aber auf etwas anderes möchte ich hinaus. Da kommt der Abraham nach Ägypten und ich stelle mir vor, nachdem er zum Pharao irgendwie kommt, weiß ich nicht warum, gerade zum Pharao, stellt ihm der die Frage, na, wie heißt du? Und er sagt Abraham auf Hebräisch und der Pharao, steht wieder nicht so in der Bibel, ich übersetze wieder nur, sagt, na, was heißt das übersetzt jetzt? Und der sagt, ah, Vater vieler, aha, große Familie. Ja, wie viele Kinder? Keines, aber ich bin noch jung. Aha, Abraham, ja, und so weiter. Später erneuert Gott sein Versprechen, ich werde dich zum Vater vieler Völker machen, darum sollst du auch einen neuen Namen haben, du sollst nicht heißen Abraham, Vater vieler, sondern Abraham, das heißt Vater vieler Völker. Selbe Geschichte wiederholt sich bei Abimelech. Wie heißt denn? Abraham, der hat es verstanden, weil das war in der Gegend. Aha, Vater vieler Völker. Boah, Riesenfamilie. Kinder, komischer Name. Warum hast du den Namen? Habe ich von Gott bekommen. Es war gar nicht mein Geburtsname, habe ich von Gott bekommen. Vater vieler Völker, komischer Gott. Seltsam. Der Abraham war hier in diesem, aber Abraham glaubte dem Herrn. Das müssen wir dazu sagen. Abraham glaubte dem Herrn, steht definitiv in der Schrift. Und jetzt steht er in dieser Zwangslage, eine Zusage von Gott erhalten zu haben, an die er glaubte und auch glauben wollte, aber keine Erfüllung zu sehen. Und da hat Sarah diese glorreiche Idee, und unter welchem Zugzwang und psychologischem Druck muss sie gestanden sein? Also wir urteilen da oft ein bisschen leicht vielleicht über Sarah, wie kann sie sowas machen? Die muss unter einem enormen psychischen Druck gestanden sein. Keine Kinder zu haben und einen Mann, der Abraham heißt, Vater vieler Völker. Und so kommt sie auf die Idee, das könnte der Wille Gottes sein. Es geht gar nicht um mich, es geht um den Abraham. Er muss der Vater sein. Es geht gar nicht um mich als Mutter. Es geht um ihn. Er muss Vater sein. Und da soll er halt Vater werden mit der Magd und so weiter. Den Rest wissen wir wieder. Dann kommt Ismael auf die Welt von der Hagar. Und die beiden sind ganz glücklich. So hätten wir nicht gedacht, dass sich auf diese Weise der Wille Gottes erfüllt. Der Bub wird größer, beginnt zu reden, ein erstes Mama, ein erstes Papa, beginnt mit dem Bogen zu schießen. Der Vater lehrt ihn, die, was man jetzt Mutter sagen soll oder Ziehmutter oder wer immer, die Sarah da war. Aber Mama, Papa, beide sind glücklich, jetzt ist sie in Erfüllung gegangen. Er wird größer, kommt ins Pubertätsalter, wird 14 Jahre alt. Das steht jetzt alles in der Bibel. Und dann kommt der Isaac auf die Welt. Und von einem Tag auf den anderen stellt sich heraus, dass das, was sie 14 Jahre lang für den Willen Gottes gehalten haben, für den Weg Gottes, für die Erfüllung der Prophezeiung, dass das der dritte Weg war. Und Gott etwas anderes vorhatte. Und damit endet sich das Leben für eine ganze Reihe von Menschen sprungartig. Untersucht selber einmal Geschichten aus dem Alten Testament, ich komme jetzt gleich auf das Neue Testament zu sprechen, nach diesem Gesichtspunkt auch bei einem David oder bei einem Samuel oder was immer, wie Männer, Menschen, Frauen Gottes vermeintlich auf dem richtigen Weg oder auch bewusst einen anderen Weg gewählt haben. Nicht den gegen Gott, nein, nicht den gegen Gott. Nicht den breiten Weg, den dritten Weg eben. Neues Testament. Nachdem Satan festgestellt hatte, dass diese Methode bei Gläubigen hervorragend funktioniert, eigentlich die Methode der Wahl ist, denn Menschen, die überzeugt sind, von ihrer Überzeugung abzubringen, ist schwer. Aber ihre Überzeugung zu manipulieren, ist viel einfacher. Hat sich wohl Satan auch gedacht, das versuche ich jetzt, wo es ums Ganze geht. Das versuche ich jetzt auch bei Jesus Christus. Der direkte Weg hat er versagt. Kindermord in Bethlehem, Jesus aus dem Weg zu räumen, ihm gar nicht einfach groß werden zu lassen, geschweige denn zu sterben für die Menschen, das hat total versagt. Es musste also ein anderer Weg gefunden werden. Und jetzt lesen wir in der Schrift, Hebräer 2, zweites Kapitel, ich weiß jetzt die Texte nicht auswendig, und Jesus ist versucht allenthalben gleich wie wir und so weiter. Das heißt, Jesus hat auch diese Versuchungen, von denen ich jetzt über, nicht dieselben, aber in der Art von Lot und Abraham und gesprochen habe, und wenn ich von uns auch rede, Jesus ist versucht worden allenthalben. Berichtet ist aber nur von drei Versuchungen. Und habt ihr euch diese Versuchungen schon einmal überlegt, wie, so wie sie geschrieben sind, wenn man da nicht nachdenkt drüber, wie läppisch die sind? Da soll Jesus den Satan anbeten. Wie soll Jesus darauf hineinfallen? Da würden wir nicht hineinfallen, oder? Das ist ja kein Versuch, allenthalben gleich wie wir. Das sind ja hanebücherne Versuchungen. Darf ich euch einmal erzählen, wie ich mir vorstelle, dass das abgelaufen sein könnte? Könnte. Denn was in so ganz kurzer Form geschrieben steht, in ein paar Sätzen, die ganze Versuchung in Lukas Kapitel 4, oder schlagen wir sie aus dem Matthäus Kapitel auf, muss auch Anfang Matthäus sein. Auch 4. Bist du sicher? Gut, dann schauen wir nach. Also es sind in den ersten Kapiteln. Matthäus Kapitel 4, gleich am Anfang. Also 40 Tage reicht ja, wenn man das sagt, ist Jesus in der Wüste. Beginn seiner Wirksamkeit nach der Taufe. Taufe vorher, unmittelbar vorher. Matthäus Kapitel 3, 13 bis 17. Jetzt tritt der Satan zu ihm und sagt: Bist du Gottes Sohn? Warum konnte das für Jesus eine Versuchung sein? Bist du Gottes Sohn? Wenn ja, dann. Wenn nein, auch. Bist du Gottes Sohn? Warum war das für Jesus eine Versuchung? Weil Jesus außer den Erzählungen seiner Mutter, Vaters wahrscheinlich auch, und ein paar Alltagserfahrungen, die wir auch machen, über die gar nichts berichtet wird, nichts in der Hand hatte. Er hat ja noch kein einziges Wunder getan. Das erste Wunder ist dann das Wunder in Kana, das ist deutlich nachher. Er hatte nichts in der Hand, außer dem Worte Gottes und der Stimme bei der Taufe. Du bist mein lieber Sohn, Kapitel 13, Vers 17, an dem ich wohlgefallen habe. Und jetzt stellt Satan an Jesus das Ansinnen, nicht, du bist nicht der Sohn Gottes. Nein, überhaupt nicht. Auch nicht, du bist der Sohn Gottes. Breiter, schmaler Weg. Den dritten Weg und sagt, nur damit wir sicher gehen, du und ich. Ich glaub's ja, aber du solltest auch sicher sein. Du solltest was in der Hand haben. Stimmen hören, meine Güte, Stimmen haben schon viele gehört. So Visionen haben eine Menge Leute. Aber etwas in der Hand ist in der Hand. Und darum sage ich dir, geht nur um dich. Geht überhaupt nicht um mich. Geht um dich. Du solltest sicher sein. Wenn du Gottes Sohn bist, und das solltest du überzeugt sein, dann mache diese Steine zu Brot. Dann wissen wir es beide, wo wir dran sind. Und Satan und Jesus antwortet, mit dem Worte Gottes, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, er zitiert damit 5. Mose 8, Vers 3, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Wer glaubt jetzt, dass der Satan Schmähstaat war? Keiner von uns, weil wir wissen, wie es weitergeht. Ich schildere jetzt, wie ich mir das vorstelle, dass es gewesen sein könnte, nicht so ein paar Sätze hin und her und der sagt mach und der sagt nein und Sache ist erledigt. Das muss ja eine Diskussion gewesen sein, das muss ja eine reale Versuchung gewesen sein, sonst hat es ja keinen Sinn. Sonst ist es ja keine Entscheidung für Jesus. Und ich stelle mir so vor, dass Satan gesagt hat, du sprichst jetzt, du zitierst das Wort Gottes. Jetzt sind wir endlich auf einer Ebene. Das ist mein Lieblingsbuch. Das kenne ich praktisch auswendig. Gibt wunderschöne Texte drinnen. Hast du einen, in den Psalmen beispielsweise, hast du einen Lieblingspsalm? Also ich könnte dir einen sagen, und sie sagt dir den Psalm, wir sagen heute den Psalm 91. Schlagen wir ihn einmal auf. Also ich würde dir raten, lese einmal, lerne ihn auswendig, oder vielleicht kannst du ihn sogar, wahrscheinlich kannst du ihn, den Psalm 91. Das ist ein Traumpsalm. Wahrscheinlich von Mose, dem großen Propheten, den wir beide verehren. Und dort steht, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen, zu dem spricht der Herr, meine Zuversicht, mein Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Ich möchte jetzt nicht dein Leben vorwegnehmen, aber ich sag's nur. Der rettet dich vor dem Strick des Jägers, vor der Pest, vor den Fittichen. Er wird dich mit Fittichen decken, dass du nicht erschrecken musst vor den Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, vor der Pest, vor der Seuche. Wenn 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Der Herr ist deine Zuversicht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Haus nähern. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Glaubst du das? Also ich glaub's, sagt Satan zu Jesus. Glaubst du das? Wenn du es glaubst, wenn du es glaubst, dann würde ich weiterlesen, denn dort steht, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Ich meine, das kann man sicher nicht so auslegen, sagt Satan, dass du nicht irgendwo einmal beim Gehen anstoßen wirst. Das kann passieren, das ist sicher nicht gemeint. Aber stellen wir uns ein ganz heiliges Szenario vor. Du stehst auf der Zinne des Tempels im heiligen Jerusalem und du lässt dich hinunterfallen, ganz bewusst. Hat dann Gott recht oder nicht? Glaubst du das? Dann mach's einfach. Das mit dem Brot war eine dumme Sache, gebe ich zu. Aber das, jetzt reden wir über das Wort Gottes. Jetzt stellen wir das Wort Gottes echt auf die Probe. Das nehmen wir jetzt wörtlich. Mach's einfach. Oder sitzt du nicht unter dem Schirm des Allerhöchsten? Oder trifft diese Zusage auf dich nicht zu? Bist du da außerhalb? Mach's einfach. Und Jesus antwortet, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Dritter Weg. Der Teufel lässt nicht locker und sagt, ja, zugegeben, ein paar plumpe Versuche. Du bist gekommen, ja, stimmt schon. Du bist gekommen, um die Welt zu gewinnen. Ja, muss ich mich damit abfinden? Ich schlage dir einen Deal vor. Ich zeige dir von oben, in einer gewissen Vision sogar, die Welt und ich biete sie dir an. Praktisch kostenlos. Ohne irgendwelche Opfer, Sterben, was immer du vorhast. Umsonst. Kleinigkeit, Formsache. Danke mir einfach dafür. Voll auf die Knie, danke mir dafür. Oder? Wäre doch eine Möglichkeit. Die Welt gehört schon dir. Aber Christus wollte nicht die Welt gewinnen. Steht schon in der Bibel, dass er die Welt gewinnen wollte. Er meinte die Menschen. Und Satan gaukelt uns auch oft vor, dass wir anstatt Menschen das Materielle sehen sollen. Manchmal auch wollen. Und dadurch den Menschen in Sicht auf das Materielle den Menschen beiseite legen. Und das wollte Satan bei Jesus erreichen. Jesus ist nicht darauf eingegangen. Es wäre der dritte Weg gewesen. Hat jetzt Satan aufgegeben? Hat er aufgegeben und gesagt, sinnlos, sinnlos, sinnlose Sache. Ich habe es versucht. Der ist mir zu stark. Die groteske Situation ist euch schon aufgefallen, dass Satan über das Wort Gottes spricht, eigentlich die Initiative ergreift und Jesus darauf hinweist, du solltest eigentlich glauben. Völlig grotesk, oder? Aber dem Satan ist nichts zu dumm, wenn er eine Chance sieht, uns zu Fall zu bringen. Er versteht sich locker als Engel des Lichts, steht auch in der Bibel. Ganz, kein Problem, hat er überhaupt kein Problem damit. Nur damit wir auf ihn hineinfallen. Aber noch zurück zur Frage, hat er aufgegeben? Wir merken, dass die große Last, die auf Jesu lag, sich zum Beispiel im Garten Gethsemane äußerte, sich äußerte bei der Gefangennahme, als der Petrus ihm eine Elfervorlage lieferte, indem er den Kampf eröffnete, indem er da dem Malchus das Ohr abschlug. Nicht, weil er dem das Ohr abschlagen wollte, sondern weil er überhaupt ungeeignet im Kampf war. Jetzt hat er einfach daneben geschlagen, hat zufällig das Ohr getroffen. Er wollte den Kopf treffen. Und Jesus hätte den Ball nur aufnehmen brauchen. Und Jesus ist dessen auch bewusst und sagt, ich könnte Legionen von Engeln rufen und sie würden mir helfen. Er macht es nicht. Im Garten Gethsemane, nicht mein Wille, obwohl er weiß, was sein Wille ist, sondern dein Wille geschehe. Aber die größte Versuchung, glaube ich, vermute ich, war, als er dann am Kreuz hing, er war, und für Satan ist jetzt ums Ganze gegangen. Jesus hing am Kreuz, noch nicht tot, aber bereits gekreuzigt. Es ging um Minuten, Stunden vielleicht noch. Und da kommen jetzt auf einmal eine Menge Leute, das waren so die Intim-Diskutanten von Jesus. Feinde wäre falsch gesagt. Die Pharisäer, wir wissen ja aus den Evangelien, mit denen hat er manche Scharmützel geführt, immer wieder diskutiert, teils durch sie, teils durch seine Initiative. Sie haben ihm Fallen stellen wollen oder Fragen gestellt, er hat darauf geantwortet, hat aber seinerseits die Initiative ergriffen und davon von Schlangenbrut und so weiter gesprochen. Also das ist schon zur Sache gegangen. Und er konnte, es steht am Schluss beim Abendmahl, er liebte sie alle bis zum Schluss. Damit sind nicht nur die Apostel gemeint, da ist ja der Judas sowieso auch dabei, sondern ich glaube alle Menschen, mit denen er in Kontakt war. Er liebte sie alle bis zum Schluss. Und jetzt kommen die Pharisäer knapp vor seinem Tod und Jesus sagt, ich habe geweint über euch, wie eine Hände um ihre Küchlein, ich verstehe es gar nicht, Lehrer in Israel. Und jetzt machen sie ihm ein Angebot. Steig herunter vom Kreuz, dann glauben. Drei Jahre hat er gekämpft um einen Funken Glauben von ihnen. Und jetzt sagen sie kollektiv, steig herunter vom Kreuz, dann glauben wir. Denkt ihr, dass das eine Versuchung war? Ich glaube schon. Es wäre der dritte Weg gewesen. Jesus am Kreuz. Gekreuzigt, alle Schmerzen auf sich genommen, vieles vom Psalm 22 hätte sich erfüllt gehabt, das Gewand war verlost worden, er war neben zwei Räubern gekreuzigt und so weiter. Man hätte sagen können, alles in Erfüllung, wunderbar. Nur gestorben war noch nicht, es ging nicht um die Kreuzigung, es ging um das Sterben Jesu und um das Auferstehen. Und das versuchte Satan noch im letzten Augenblick durch solche Finden zu verhindern. Ich möchte jetzt mit dem Beispiel aufhören. Jetzt würde mich nicht wundern, wenn es in Bregenz anders wäre als in anderen Gemeinden. Ich rede nur von Linz, weil die kenne ich. Wenn bei euch, wenn ihr nicht sagen würdet, gute Predigt, kenne ich einige, auf die das zutrifft. Ja, könnte ich sogar mit Namen nennen. Ja, gibt's. Gab's, sind gar nicht mehr bei uns, oder gibt's noch? Ja. Wenn der Gedanke da ist, war die Predigt daneben. Es geht nicht darum, ob wir welche kennen, die so sind. Die haben wir in der Bibel. Die brauchen wir nicht da nachlesen. Braucht man nicht die Gemeinde Bregenz oder Linz. Sondern ob wir uns eventuell selber teilweise, hoffentlich nicht ganz, in der einen oder anderen Geschichte wiederfinden. Ob wir bereit sind, den dritten Weg zu gehen. Ein Stückchen mit Gott, bis hierher, nicht weiter, solange es leicht geht. Was immer diese Beweggründe waren, die ich jetzt skizziert habe. Wir finden im Neuen Testament dann eine andere Version des gleichen Gedankens. Und wenn ich euch den Text sage, wisst ihr sofort, was ich meine. Offenbarung Kapitel 3, 15 bis 17. Was steht dort? Da ist über eine Gemeinde die Rede, die als Gemeinde Laodicea bezeichnet wird und von der wir sicher sind, dass es die Endzeit der Gemeinde ist. Und da reden wir jetzt nicht von Bregenz oder Linz oder Wels oder Dornbirn, sondern da reden wir von den Gläubigen der letzten Zeit. Wer immer das sind nicht nur die Adventisten, sondern das sind die Gläubigen der letzten Zeit, wo immer sie sich befinden. Und von denen wird gesagt, ich habe wieder dich, dass du weder kalt noch warm bist. Du kannst dich nicht entscheiden für den breiten oder den schmalen Weg, sondern du versuchst, den dritten Weg zu gehen, den lauen Weg. Und das ist nicht ein Weg, der, vor dem die Richtung zwar stimmt, aber der trotzdem nicht zum Ziel führt. Denn da werde ich euch ausspähen. Und das sagt Jesus, ich kenne euch nicht, darum kann ich es ganz locker sagen, das sagt Jesus zu uns. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt waren wir der Meinung, das, was hier in der Bibel geschrieben steht bei verschiedenen Menschen, das trifft nicht auf uns zu oder nur fragmentarisch an den Haaren herbeigezogen. Und jetzt sagt Jesus das pauschal der ganzen Gemeinde, achtet darauf, denn die Tendenz ist akut, dass sie den dritten Weg geht. In dem Fall einfach lau genannt, nicht heiß, nicht kalt. Der Gedanke ist auch aus einem anderen Grund nicht neu. Wir haben den Eingangstext gelesen. Ihr werdet euch hier wundern, warum wir auf diesen Eingangstext gekommen sind. Habt ihr noch in Erinnerung? Jesaja 53, Vers 6. Jesaja 53 ist das Kapitel des Evangeliums des Alten Testamentes. Er trug unsere Krankheit, er lud auf sich unsere Schuld, um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen, die Strafe liegt auf ihn. Damit wir Frieden hätten, durch seine Wunden sind wir geheilt, das sind die Verse 4 und 5. Und der Vers 6 heißt, haben wir heute schon gehört, wir gingen alle in die Irre, wie die Schafe. Und jetzt kommt's. Jeder sah auf seinen Weg. Und ich meine, dass letztlich dieser dritte Weg jetzt nicht die allgemeine Lauheit ist, sondern es ist der persönliche Weg, den jeder sich so ausdenkt, so jeder nach seiner Fasson selig. Schon adventistisch selig, aber schon auch mein Weg. Und nachdem gleich nachher steht, aber der Herr warf all unsere Sünden auf ihn, gehört das offensichtlich zu den Sünden auch. Nicht einfach nur zu den Irrtümern, nicht alles ist Sünde, was falsch ist. Ich meine, es ist eine Folge der Sünde, aber manches ist einfach ein Irrtum. Ist ja nicht anders. Aber diesen dritten Weg gehen, diesen eigenen Weg gehen, und das heißt in Bezug auf die Gemeinde, ich entscheide mich heute für rechts und noch mehr rechts oder links und noch mehr links und ganz liberal oder wie immer. Auf jeden Fall so einen eigenen Weg, einen Bregenzer Weg, einen Bludenzer Weg, einen Linzer Weg, einen rechtssitzenden, einen linkssitzenden, einen männlichen, weiblichen, alt, jung. Ihr wisst ja selber, wie wird das einteilt üblicherweise. Ich vermute es einfach einmal. Weil das in allen Gemeinden so ist. Sonst würde das Jesus nicht so pauschal gesagt haben über alle. Würde da nicht stimmen, oder? Wenn wir sagen können, das trifft uns auf jeden Fall nicht. Gehen wir zu was anderem. Dritter Weg. Achten wir darauf, das ist eine Botschaft für gläubige Menschen, nicht für Ungläubige. Die doch gar nicht wissen, dass es einen schmalen Weg gibt. Und die noch immer auf der Suche sind. Und jetzt verstehen wir auch diesen ersten Text aus dem Lukas, nämlich
Was war das für ein hat sich jemand in Erinnerung? Lukas Kapitel 13, Vers 24. Ringet darum, dass ihr durch die enge Pforte eingeht, denn viele, die das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen. Sie wissen um den schmalen Weg und werden es nicht können, weil ihnen der eigene Weg lieber ist und gangbarer ist. Hüten wir uns davor. Hüten wir uns davor. Und da brauchen wir jetzt nicht auf andere schauen, denn der eigene Weg ist nicht der Weg des anderen. Der eigene Weg ist immer unser persönlicher eigener Weg. Gott helfe uns, dass wir verstehen, was uns diese Geschichten auch über das Versagen von Menschen zu sagen haben. Damit wir klug werden. Amen. In dem Himmel. Du hast 1000 Seiten aufschreiben lassen in unserer Bibel mit großartigen Verheißungen, mit Lob und Preis, mit Berichten, mit Geschichte, aber auch mit Geschichten über Menschen, die uns zu denken geben. Es sind nicht die Heiden, die uns beschäftigen. Es sind nicht jene, die von jeher auf dem falschen Weg sind, obwohl auch wir das gar nicht beurteilen können, denn du siehst das Herz an. Aber es sind jene, die so sicher waren, auf dem richtigen Weg zu sein und dann doch dann oder wann oder auch für längere Zeit oder auch lebensentscheidend einen anderen dritten Weg gewählt haben. Wir bitten dich, dass du uns mit Hilfe des Heiligen Geistes die Gabe schenkst, unser Leben zu durchleuchten, uns selber zu beurteilen und dass wir der Versuchung widerstehen, andere zu beurteilen, die neben uns leben und sitzen sind. Ich bitte dich, dass du diese Gemeinde segnest, dass du deine Hand über sie hältst, dass du sie wachsen lässt, und ich bitte dich auch für Bruder Späth und seine Frau, wenn sie jetzt dieser Gemeinde vorstehen, gib du, dass sie die Anerkennung finden, dass sie das Wohlwollen finden der Gemeinde, dass sie selber auch Zuversicht verbreiten, dass sie beispielhaft sind auf dem rechten Weg. Und danke, dass du immer die richtigen Menschen an die richtigen Orte sendest, damit andere Menschen und wir selber auch nachhaltig gerettet werden. So segne uns noch diesen Tag und hab Dank für alles, was du uns bereithältst, damit wir immer wieder wissen, wohin der Weg führt. Hab Dank dafür. Amen.